Ja, schönen guten Morgen an alle. Schön, dass ihr, dass Sie heute hier sind und schön, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen. Und ich habe so gemerkt, wie die Spannung immer steigt. Erst die Ankündigung, dann singt der Chor und dann weiß der Prediger, irgendwann ist er jetzt dran. Und dann habe ich so überlegt, im Geschäft muss ich auch oft vielleicht mal Vorträge halten oder Schulungen halten, aber das ist was anderes. Da ist man irgendwie gelöster, da geht es nur ums Geschäft, in Anführungszeichen, aber hier geht es um das Wichtigste für die Menschheit. Hier geht es wirklich um alles. In einem Gottesdienst, da dient man Gott, da geht es darum, auch Gottes Wort weiterzugeben. Und Gott sei Dank haben wir ihn, der uns hilft, und haben den Heiligen Geist, der uns auch leitet, dass wir die Wahrheit weitergeben. Ich möchte zu Beginn noch beten, wir können noch dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir brauchen dich wie immer. Ich brauche dich, um dein Wort richtig auszuteilen nach deinem Willen. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich einfach darum, dass du führst, dass du leitest, und alle Hörer brauchen dich, dass dein Wort in dem Herzen auch wirklich aufgeht und Frucht bringt. Herr Jesus, darum bitte ich dich heute. Bitte nimm du alles in deine Hände. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Ja, ich habe mir was überlegt, wie ich heute einsteigen will in das Thema. Ich möchte... Der Andreas hat das letzte Mal schon so die Hauptbotschaft gebracht, auf den Herrn Jesus sehen. Ja, es geht wirklich auf den Herrn Jesus sehen. Und im Urlaub kam mir der Gedanke, dass ich mehr aus Jesu Leben wieder Predigten machen möchte. Aber jetzt zu diesem Bild hier. Meine Frau wollte mich noch davon abhalten, das Bild zu bringen, aber ich habe gesagt, nee, da lasse ich mich jetzt nicht abhalten, das ist jetzt die Kernbotschaft. Was fällt euch denn aus der Werbung dazu ein? Wir wollen das Produkt jetzt nicht vertiefen, aber welcher Spruch fällt euch dazu ein?
Die zarteste Versuchung, deine Schokolade.
Jawohl, danke euch. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Und dann habe ich überlegt, gibt es wirklich eine zarte Versuchung? Das gibt es vielleicht bei Milka und bei Schokolade, aber wenn es um die eigentliche, wahre Versuchung geht, dann können wir nicht mehr von zart reden. Und darum soll es heute gehen. Es geht um das Thema Versuchung. Und ich habe mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren. Erstmal geht es mir immer um den Begriff Versuchung. Versuchung ist der Anreiz, eine Sünde zu begehen. Aber mit der Versuchung ist noch nicht gleichbedeutend, dass damit gleich eine Sünde passiert, sondern die Versuchung geht der Sünde voraus, aber zu einer sündhaften Handlung wird es erst aus der Versuchung, wenn man Gottes Wort nicht beachtet, und wenn man Gottes Wort beiseite schiebt, das ist mal ein Kern. Und man stellt eben fest, dass wenn man irgendwie einen Reiz erfährt von außen, dann steht es manchmal dem Wort Gottes entgegen und dann wird es gefährlich. Ja? Und dann ist die Frage, wie reagieren wir in diesem Moment? Im 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist die Realität, die immer vorhanden ist, auf die wir uns, wenn es um Versuchung geht, einstellen müssen. Ja, der Teufel. Und wenn wir an die erste Versuchung in der Bibel denken, dann heute Morgen in der ersten Stunde wird es auch vom Andreas wieder erwähnt und auch in der letzten Predigt. Und auch heute wird es darum gehen, der Sündenfall mit Adam und Eva, das war so die klassische erste Begebenheit in der Bibel und es ging in diesem Moment um Versuchung. Der Teufel hat es geschafft, durch Täuschung und Verlockung dieses erste Menschenpaar in die Richtung zu bringen, Dinge entgegen dem Willen Gottes zu tun. Und wenn wir mal den Vers aus 1. Mose 3 lesen, da heißt es, die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann und auch er aß. Die Frau sowie auch der Mann, sprich Adam und Eva, beide haben missachtet, was Gott gesagt hat und haben sich von den Reizen locken und leiten lassen. Unter anderem spielen da auch die Gefühle oft eine Rolle, die man dann hat und empfindet in dem Moment. Und dann vergisst man plötzlich Gottes Wort, was hat er gesagt? Und dann war es um sie geschehen. Adam und Eva wurden versucht vom Satan, sie fielen in Sünde und dann war das Leid geboren in der Welt. Weil durch Adam und Eva, wissen wir, hat sich Tod, Plagen, Bosheit, Sünde, Leiden, Krankheit fortgesetzt bis in die heutige Menschheitsgeschichte. Und von Adam und Eva ausgehend sind viele Jahre vergangen und dann, viele tausend Jahre später, kam der eine Lösung bringen sollte. Gott wurde Mensch, kam auf diese Erde und dann passierte Folgendes. Wir wollen in den Bibeltext einsteigen und betrachten aus den Anfängen des Matthäusevangeliums. Es geht um die Versuchung Jesu heute im Text und wir wollen diesen Text einmal lesen. Steht in Matthäus 4 und vorausgehend, das sei schon hier erwähnt, deswegen werde ich noch diese Verse lesen, war die Taufe Jesu. Das war so das erste große Geschehnis der Öffentlichkeit. Und was passierte da? Ich lese ab Kapitel 3, Vers 16 aus dem Matthäusevangelium. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Eine wunderbare Begebenheit. Jesus, der Vater, bezeugt die Liebe, bekennt die Liebe zu seinem Sohn. Und dann, kurze Zeit später, passiert Folgendes. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn dein Gott nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn dein Gott anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ich habe den Text wieder in drei Teile gegliedert, das hilft immer dem Hörer. Es geht in den Versen 1 bis 4 darum, dass Jesus mit der Lust des Fleisches versucht wird. In den Versen 5 bis 7 wird er dann vom Satan mit dem Hochmut des Lebens versucht. Und in den Versen 8 bis 11 wird er mit der Lust der Augen versucht. Soweit mal die Gliederung. Im Hebräerbrief heißt es über Jesus Christus, und das ist dann immer der Vers, den wir, wenn wir Jesus anschauen, uns vor Augen halten sollen, dürfen, der in allem versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. Jesus Christus hat es geschafft, sündlos zu bleiben. Und die Frage ist natürlich, wie hat er das geschafft? Wie konnte er dieser Sünde standhalten? Da wollen wir uns heute mit beschäftigen. Und ich möchte jetzt mal ein wenig, wenn es um die Versuchung geht, warum ist aber das erste Menschenpaar der Versuchung erlegen? Ja, das ist so die Frage, die wir dem Herrn Jesus und seinem Beispiel gegenüberstellen können. Warum erliegen wir oft der Versuchung? Und dann habe ich für mich entdeckt, es sind Lust und Begierde, die im Menschen geweckt werden bis zur Sünde. Also Lust und Begierde sind der Anknüpfungspunkt, von denen aus die Versuchung ihren Lauf nimmt. Und man kann diese Lustbegierde in drei große Bereiche einteilen. Und das habe ich mal gemacht. Und die wollen wir mal zusammen betrachten, so wie die Predigt auch gegliedert ist. Zunächst mal ist da die Lust des Fleisches. Die Lust des Fleisches wird wirksam, wenn natürliche Begierden ausschweifend werden. Das heißt, im Wesentlichen bezieht sich das auf die Bereiche einmal des Essens und Trinkens und dann natürlich der Sexualität. Wenn es ausschweifend wird, wenn es von der Bibel abweicht, dann wird es gefährlich. Der zweite große Bereich ist die Lust der Augen, durch die wir versucht werden. Es scheint, dass die Lust der Augen vor allem durch Dinge hervorgerufen wird, die den Blick auf sich ziehen. Sie bewirken den Wunsch, etwas zu besitzen, was uns vielleicht von Gott so nicht zusteht. Wir sehen ein tolles Auto, einen tollen Schmuck und wir haben aber nicht das Geld, dieses zu kaufen. Die Lust der Augen ist aber schon angeregt und jetzt ist die Frage, was sind wir bereit dafür zu tun? Sind wir bereit dafür, einen Diebstahl zu begehen? Dann hätte diese Versuchung zugeschlagen, wäre zur Sünde geworden. Der dritte Bereich ist der Hochmut des Lebens. Und der Hochmut des Lebens, der führt dazu, dass wir Menschen uns über den anderen erheben. Wir sind besser wie die anderen, wir sind größer, sind höher. Und es betrifft auch wieder drei Unterbereiche. Man stellt sich darüber, man stützt sich darauf, auf das, was man ist. Ich bin besser wie die anderen, auf das, was man macht. Ich habe es besser gemacht wie die anderen. Und auf den Reichtum, auf das, was man besitzt und hat. Ich habe mehr wie die anderen, deswegen bin ich ein besserer Mensch. Das ist so der Hochmut des Lebens. Und aus diesen drei Bereichen werden wir versucht. Und wenn wir das wieder an Adam und Eva spiegeln, dann hat der Satan eben genau hier auch diese äußeren Umstände benutzt. Wenn wir daran denken, da war eben dieser eine Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und die Früchte, die haben irgendwie heller geleuchtet. Die müssen gestrahlt haben, weil komischerweise Adam und Eva gerade die Früchte gewollt haben. Da gab es doch noch unendlich viele andere Bäume mit tollen Früchten. Aber irgendwas war an diesen Früchten besonders. Ja, der Satan, der hat nämlich den Blick von Adam und Eva jetzt plötzlich nur mit seiner List und Tücke nur auf diesen Baum ausgerichtet. Er hat es geschafft, durch Zweifel, durch geschicktes Fragen, Adam und Eva zu fixieren auf diese Früchte. Diese Frucht muss ich haben, weil dann werde ich sein wie Gott. Dann, die schmecken toll, die schmecken vielleicht besser wie die anderen Früchte, die sehen toll aus und ich werde sein wie Gott. Haben wir auch wieder alle drei Bereiche. Ich habe hier mal noch ein Bildchen gebracht. Der Fisch, ich bin jetzt kein Angler, aber es gibt auch ein paar Angler, Familie Kloge zum Beispiel, weiß ich ab und zu. Wenn man angelt, dann braucht man ja einen Köder. Aber zunächst mal sieht der Fisch vielleicht nur diesen leckeren Wurm. Und der guckt ihn so verführerisch an und der Fisch denkt sich, jetzt muss ich zuschnappen. Den will ich, diesen Wurm. Und so ging es Adam und Eva ja auch mit der Frucht. Und so geht es uns manchmal mit einer Versuchung. Wir sehen im Moment, weil wir von Gottes Wort uns abwenden und weil wir den Reiz der Begierde vor uns haben. Und da wird im Fleisch was geweckt und dann wollen wir es unbedingt haben. Und dann vergessen wir in dem Moment, wo ist da der Haken? Ja? Der Haken, den sehen wir gar nicht mehr. Gott hat darauf hingewiesen, da ist, Vorsicht, sei vorsichtig, da ist noch ein Haken. Der Wurm ist nur die Fassade, sage ich mal. Aber wenn du da reinbeißt, dann schlägt der Satan gnadenlos zu. Und der Haken, der hat solche Widerhaken, du kommst nicht mehr davon los. Und das war für mich einfach nochmal so ein Bild, was bei der Versuchung oft abgeht und wie es dann zur Sünde kommt. Ich möchte zu dem ersten Teil kommen und in den Text einsteigen. Da lesen wir, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und die interessante Frage ist ja schon mal, was passiert hier? Wir haben vorhin die Taufe erwähnt, also, und das ist oft so in unserem Leben, müssen wir beobachten, ging mir auch schon mal so. Wir sind auf dem Berg der Erleuchtung, sage ich mal. Wir waren am Michelsberg und man ist so toll in einem geistlichen Hochgrad, gerade Zeugnis gegeben, oder hier, Jesus wird getauft und dann, ich sage jetzt mal, für Menschen ist die Gefahr, man schwebt über der Erde, man denkt sich so, ich bin jetzt unheimlich erfüllt vom Herrn Jesus, mir geht es so gut. Und in dem Moment sind wir ja besonders angreifbar, weil wir ja meinen, uns kann nichts umwerfen. Und dann kommt es oft, dann greift der Satan an in diesem Moment und er tappt uns bei diesem Hochmut. Und bei Jesus war es anders. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt und musste dort, dann dort 40 Tage und 40 Nächte. Und die Frage ist einfach, hat er sich selber in die Versuchung begeben? Nein, er wurde vom Geist geführt. Wir gucken nachher drauf, warum der Geist ihn dahin geführt hat. Aber die erste Anwendung für uns ist einfach schon mal, dass wir in unserem Leben nie aus eigenem Hochmut uns selber einer Versuchung aussetzen sollten. Das sollten wir auf jeden Fall heute mitnehmen und lernen, nicht leichtfertig in Versuchungen hineinbegeben, sondern immer darauf achten, wir haben immer Gottes Wort und was tun wir da? Und ist das förderlich für mein Glaubensleben? Ja? Und das Ziel der Versuchung, also der Versucher selber ist, so sagt es der Jakobusbrief in Kapitel 1, der Versucher ist nie Gott. Der Versucher ist immer Satan selbst, der auch der Versucher genannt wird in der Bibel. Und sein Ziel ist es, ganz eindeutig den Menschen, das, was der Andreas so schön rausgearbeitet hat in seiner Predigt, wir sollten auf Jesus sehen und der Versucher versucht, unseren Blick abzuwenden. Weg von Jesus, auf diesen schönen Wurm, auf das schöne Auto, auf die schöne Frau, auf was weiß ich, irgendwas anderes Schönes, was uns nicht zusteht. Also das Ziel, den Menschen von Gott zu entzweien und in Richtung Teufel zu leiten. Und weiterhin können wir sagen, warum hat Jesus in diesem Vater unser eindeutig darauf hingewiesen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Ziel war, dass wir auch darum beten, dass wir wirklich dafür beten, dass wir nicht versucht werden. Und wenn wir versucht werden, dass uns Gott begleitet in dieser Versuchung und dass die Versuchung eben nicht über ein Maß hinausgeht, was wir ertragen könnten. Und es wird uns ja von der Bibel her auch verheißen, dass die Versuchung nie größer wird. Soweit mal zu dem Bibelvers aus dem Vater Unser. Aber jetzt möchte ich noch ein bisschen auch auf den Versucher selber mal schauen, weil das heißt nicht, dass wir von Jesus wegsehen, aber manchmal hilft es uns als Gläubigen auch, dass wir unseren Feind kennen, dass wir wissen, mit welchen Listen er kämpft. Und so ist der Teufel, der Versucher, eben einer, der hat über 7 Jahrtausende Berufserfahrung, der kennt die Bibel in- und auswendig, der weiß alles, der weiß mehr wie wir, das müssen wir immer wissen. Dürfen ihn schon mal nicht unterschätzen. Der Teufel ist ein gefallener Engelfürst. Und was auch eine wichtige Erkenntnis ist, er benutzt Menschen. Er kann Menschen instrumentalisieren. Er benutzt wirklich Menschen. Und sein Hauptziel ist immer, er benutzt Lüge. Und er sagt Lüge und er mordet. Das sind so seine zwei Hauptaktivitäten, Lügen und Morden. Und so hat er auch Adam und Eva betrogen, angelogen und sie dem Tod preisgegeben. Früher hat Satan mal Gott gedient, willentlich. Mittlerweile dient er ihm nicht mehr willentlich, aber er muss. Er steht in dem Machtbereich natürlich immer noch unter ihm. Und das Wunderbare ist aber für uns Gläubige, ist klar, wer zu Jesus gehört, steht unter dem Schutz von Jesus und dem kann der Satan, mach mal so, nichts anhaben. Der Satan kann uns versuchen, aber er kann uns nicht töten, wenn Gott es nicht zulässt. Gott hat immer noch das letzte Wort. Und gefährlich wird es dann, wenn wir Satan nicht als reale Person sehen, wenn mancher Mensch vielleicht denkt, Satan, den gibt es gar nicht, dann wird es gefährlich, weil man dann nicht einschätzen kann, zu was dieser Satan in der Lage ist. Jetzt blende ich aber zurück zu Jesus, der vom Geist in die Wüste geführt wurde. Und es stellt sich natürlich die Frage, war es der Heilige Geist? Ja, es war der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist, warum sollte er Jesus in die Versuchung direkt reinführen? Wir haben doch vorhin gehört, und führe uns nicht in Versuchung. Wenn wir uns das erklären wollen, dann bin ich auf folgende plausible Antwort gekommen. Jesus selber kam auf diese Erde, um wieder etwas gut zu machen, was das erste Menschenpaar verbockt hat. Der erste Adam ist gescheitert. Er sollte herrschen über diese Erde, er sollte über die Tiere herrschen, er sollte den Garten bebauen. Er ist gefallen in Sünde, er ist gescheitert. Und jetzt kam Jesus als der zweite Adam. Und als ein erster Schritt wollte Gott einfach auch zeigen, dieser Jesus Christus, mein Sohn, der jetzt Mensch wurde, der Gott und Mensch ist in einer Person, der vollbringt das, was Adam und Eva nicht geschafft haben. Und damit hat er seine moralische Eignung unter Beweis gestellt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Er hat gezeigt, dass er dieser Versuchung widerstehen konnte. Wenn wir dieses Wort aus dem Griechischen beleuchten, was immer für Versuchung und auch manchmal wird es mit Anfechtung übersetzt, dort im Griechischen steht, das Peirasmos hat immer zwei grundlegende Übersetzungsmöglichkeiten. Einmal steht es für eine Prüfung im positiven Sinne und deswegen der Geist Gottes wollte Jesus prüfen, ob er und damit beweisen, dass er dieser Versuchung widersteht. Das Ziel Satans war natürlich ein ganz anderes und da kommt der negative Teil der Versuchung, Versuchung zum Bösen bis hin zur Sünde. Der Teufel wollte eben, dass Jesus in Sünde fällt. Bei dieser Aussage, Jesus fällt in Sünde, müssen wir uns natürlich die Frage mal stellen, konnte Jesus überhaupt sündigen? Das war so eine Frage. Wenn ich jetzt mal die ganze Gemeinde hier frage, ich bitte mal um Handzeichen, wer ist dafür, dass Jesus sündigen konnte? Ich warte noch ein bisschen mal, weil es mich interessiert. Okay, und wer ist dafür, dass Jesus nicht sündigen konnte? Okay, einige Enthaltungen, ist auch in Ordnung. Also ich finde es interessant, weil für mich war das auch, ist ein ganz schwieriger Punkt, wenn wir mit Nein antworten, Jesus konnte nicht sündigen, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, warum muss er dann versucht werden? Warum wurde er dann überhaupt versucht? Wenn er eh nicht sündigen kann, was bringt dann überhaupt die Versuchung? Und noch einen Schritt weiter, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Wenn Jesus nicht sündigen konnte, war es denn dann überhaupt eine richtige Versuchung? Weil man wusste doch im Vorfeld, dass er gar nicht sündigen konnte. Macht doch keinen Sinn. Das ist die Schwierigkeit, wenn wir mit Nein antworten, dass Jesus nicht sündigen konnte. Wenn wir mit Ja antworten, dann müssen wir von der Bibel her schauen, was sagt denn die Bibel über Jesus? Da können wir sagen, über Gott ist ganz klar, Gott kann nicht sündigen. Jetzt gibt es manche, die argumentieren, ja, Jesus war ja Gott und Mensch. Als Gott konnte er nicht sündigen, aber als Mensch. Und wenn man es von der Bibel her prüft, kommt man aber zu dem Schluss, dass Jesus ist Gott und Mensch in einem. Er kann nicht sündigen. Jesus kann nicht sündigen. Und das wird in mehreren Versen auch im Neuen Testament bezeugt. 2. Korinther 5, Vers 21, Sünde, er, der Sünde nicht kannte. Oder im Petrusbrief, 1. Petrus 2, Vers 22, dass er keine Sünde getan hat. Oder auch in 1. Johannes 3, Vers 5. Und da heißt es, Sünde ist nicht in ihm. Jesus selber konnte nicht sündigen. Macht es aber noch immer nicht ganz einfach. Was war dann der Sinn der Versuchung Jesu? Die Frage müssen wir dann noch beantworten. War die Versuchung für Jesus dann überhaupt, war das für ihn eine leichte Übung oder was? Mit Sicherheit nicht. Ich habe schon im Kopf, schütteln gesehen, das freut mich, ja, es war keine leichte Übung, sondern Jesus wurde in dem Moment, also er war fähig, das volle Programm dieser Versuchung zu empfinden. Also die Spannung war voll da, dieser Versuchung bei Jesus. Er hat empfunden, in dem Moment wie ein Mensch, aber er hat dieser Spannung nicht nachgegeben und in moralischer Hinsicht war es ihm unmöglich, dieser Spannung nachzugeben und zu sündigen. Das Fazit für mich also, warum, was war der Sinn der Versuchung Jesu? Es war eine Beweisführung Gottes vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Versuchung sollte nicht zeigen, ob er sündigen würde, sondern vielmehr beweisen, dass er selbst unter außerordentlichem Druck nichts anderes tun konnte, als dem Wort Gottes zu gehorchen. Das war der Grund für die Versuchung Jesu. Jetzt gehen wir weiter in den Text und betrachten einfach mal seine Situation. Er war in der Wüste 40 Tage, 40 Nächte. Wüste heiß, tagsüber heiß, nachts eisig kalt, hatten wir schon beim letzten Mal gehört. Und jetzt Hunger, Durst, Schwachheit, das alles hat Jesus leibhaftig, er war genauso Mensch wie wir, das hat er gespürt. Ich habe das noch nie erlebt, 40 Tage, 40 Nächte. Das werde ich auch nie erleben, was das bedeutet. Aber es muss schrecklich sein, wenn man so lange sich nichts isst und einfach fastet. Aber das Ziel war natürlich auch von Jesus, er wollte für sein Gebetsleben, denke ich, in dem Moment auch sich ganz verinnerlichen, sich nicht belasten und wollte dem Vater ganz nahe sein einfach und hat in dieser Zeit wirklich diese Entbehrungen durchlebt. Und dann in diesem Moment dieser Schwachheit kommt natürlich der Satan, der nutzt es aus, schamlos, gnadenlos, den schwächsten Moment und zack, und dann kam er wie aus dem Nichts, stand der Satan da und fängt an, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Tja, erstmal, wenn du Gottes Sohn bist, stellt dir die Sohnschaft von Jesus in Frage. Ich habe das gelesen, dass es hier auch in der Regel übersetzt werden könnte, sollte mit, weil du Gottes Sohn bist. Also es geht nicht darum, er weiß genau, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Daran zweifelt der Satan nicht, das weiß er hundertprozentig. Und er weiß aber um die Gefahr hin, wenn Jesus Christus sein Erlösungswerk tut, was dann mit ihm passiert, und das will er natürlich mit aller Gewalt und Macht verhindern. Also wenn er sagt, wenn du Gottes Sohn bist oder weil du Gottes Sohn bist, will er ihn damit herausfordern. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, fordert er ihn heraus, dann mach doch von deiner Macht Gebrauch. Das will er herauskitzeln, herauslocken, weil Jesus Christus, wie es im Philipper 2, Vers 7 heißt, eben nicht, er hat sich erniedrigen lassen, er hat sich entäußert und hat in bestimmten Situationen wie ein Mensch gelebt und hat von seiner göttlichen Macht nicht Gebrauch gemacht in diesen Situationen. Und das wollte der Satan irgendwie, da wollte er ihn hinbringen. Was ist denn so verkehrt daran, dass man Brot gibt den Hungernden? Und da sehen wir, wie heimtückisch der Satan ist. Grundsätzlich ist doch da gar nichts Schlechtes dran. Den Hungernden Brot geben ist sogar eine gute Tat. Es ist was Gutes. Aber hier entscheidet eben nicht, da geht es nicht um die Sache an sich, das Brot, das was Gutes ist, wenn man es Hungernden gibt, sondern da geht es um die Quelle. Wie kam dieses Brot zustande? Der Satan hat ihm gesagt, mach aus diesen Steinen Brot. Und dem stand gegenüber, dass Jesus Christus sich voll auf den Vater stützen wollte und sich ihm vertrauensvoll in die Hände geben wollte. Das stand dem gegenüber. Und der Satan wollte ihn dazu bringen, jetzt eigenmächtig zu handeln. Aufgrund dieser Herausforderung wollte er versuchen, dass er auf Satans Wort hin eine Tat begeht. Aber Gottes Wille war ein ganz anderer. Und den erkennen wir, wenn wir nämlich gucken, was zitiert denn Jesus jetzt in dem Moment als Antwort auf diese Versuchung hin. Er aber gab zur Antwort: Es ist geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und dieses Zitat stammt aus dem 5. Mose, Kapitel 8. Es stammen übrigens alle Zitate her, die er bringt. Und dort heißt es nämlich: Er demütigte dich und ließ über das Volk Israel und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna. Und Jesus, kann man davon ausgehen, begreift eben auch diese Situation als eine Demütigung, ein demütiges Warten auf seinen Vater, der ihn zum richtigen Zeitpunkt wieder das gibt, was er braucht zum Leben. Soweit die erste Versuchung. Wir kommen zum zweiten Teil, der zweite Angriff Satans. Da nimmt ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf den Vorsprung des Tempels und sagt zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab. Denn es ist geschrieben, seinen Engeln wird er dich anbefehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ein bisschen eine andere Übersetzung, wie es hier steht, habt ihr schon gemerkt. Aber hier kommt jetzt praktisch der Satan wieder ganz raffiniert. Wo findet das Ganze statt? Interessant auch, in der heiligen Stadt in Jerusalem, auf dem Tempel. Begebenheit. Was man vielleicht schon daraus ziehen kann, ist, der Satan, der greift nicht nur in der Unterwelt an, was weiß ich, nicht nur in den zwielichtigen Gegenden, sondern der Satan greift, der kann überall angreifen, der kann auch am Tempel angreifen und ja, der kann uns auch in der Gemeinde angreifen. Das sollten wir auch immer uns bewusst sein. Ja, das ist mal ein interessanter Aspekt. Aber was war die Situation? Ich habe ein Bild, aber bitte seht es mir vor, ich habe nichts Besseres gefunden. Einfach mal so eine Tempelmauer in Jerusalem. Es gab wohl, und das Linke bitte ich dazu entschuldigen, dass da eine Jesusfigur abgebildet ist, aber es soll halt einfach die Situation mal vor Augen führen. Jesus wurde vom Satan auf einen Vorsprung gestellt. Das war vielleicht so ein balkonartiger Vorsprung. Und in Josephus kann man nachlesen, dass wohl an der südöstlichen Mauer gab es so einen Vorsprung. Und da ging es wohl 140 Meter runter. Also ein Abgrund war vor ihm. Und jetzt fordert ihn der Satan nochmal ganz neu heraus, indem er nämlich kommt mit der Strategie 2. Und die war: Was hat Jesus mir geantwortet? Er hat ein Bibelwort dem gegenübergestellt der ersten Versuchung. Was mache ich also? Ich nehme auch ein Bibelwort und versuche ihn, er sagt natürlich, ich argumentiere mit der Bibel. Und siehe da, dann muss er doch drauf eingehen, wenn ich mit der Bibel komme. Er lebt doch aus der Bibel. Und so macht er es dann eben auch, dass er ihn kommt mit einem Bibelwort. Und er kennt die Bibel so gut, dass er eben so ein geschicktes Wort aus Psalm 91 nimmt, wo man dann erkennt: Mensch, hoppla, Gott wird dich doch bewahren, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da kannst du doch runterspringen. Mach doch nichts. Du bist doch Gottes Sohn. Zeig's doch. Es ist leider eine Verdrehung des Wortes Gottes, wie es Satan anwendet. Und wenn wir den Psalm anschauen, Psalm 91, der fängt an, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Es geht letztendlich darum, dass wir uns bei Gott bergen in diesem Psalm, dass wir unsere Zuflucht bei ihm suchen und dass wir ihm vertrauen. Aber es geht nicht darum, und das macht Satan draus, Gott zu versuchen. Darum geht es in diesem Bibelvers nicht. Das ist ganz eindeutig. Und da sehen wir, wie geschickt Satan das angeht. Er wusste genau, wenn er Jesus dazu bringt, der Tempel, waren vielleicht viele Menschen drumherum, die das vielleicht beobachten konnten. Und jetzt hätte sich Jesus runtergestürzt, dann hätte er den Vater herausgefordert, ihn zu retten, weil der Vater wollte ja, dass er ans Kreuz geht. Es wäre spektakulär gewesen, die Menschen hätten alle darauf geguckt und hätten gesagt, Mensch, das muss wirklich Gottes Sohn sein, weil sie gesehen haben, wie er vielleicht gerettet wird, spektakulär. Und in Händen getragen wird und seine Füße nicht an einen Stein stößt. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Dann hätten die Menschen vielleicht gesagt, oh, das also ein tolles Wunder, und hätten vielleicht aufgrund des Sehens ihm geglaubt, der muss Gottes Sohn sein, aber Gott wollte etwas ganz anderes. Selig ist, wer nicht sieht und glaubt. Ja, es geht um den Glauben. Und es geht darum, dass Jesus den Weg geht, den Weg der Demut, den Weg der Niedrigkeit, den Weg bis ans Kreuz. Und dadurch, es geht um Sünde, die vergeben werden muss, um unsere Sünde. Und es geht darum, dass Jesus Christus für diese Sünde am Kreuz bezahlt. Und das wollte Satan verhindern, indem er ihn hier versucht und das Wort Gottes verdreht. Und Jesus sagte zu ihm, es ist aber auch geschrieben. Also jetzt kommt, er rückt dieses Herausreißen eines Bibelworts aus dem Zusammenhang von Satan, rückt er wieder zurecht und sagt, es ist aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Und das hätte er damit getan. Und damit macht er was ganz Wunderbares und gibt uns, zeigt uns das heute, die Gemeinde Jesu, die lebt davon, dass die Schrift als Gesamtheit, die Bibel als Gesamtheit im Zusammenhang gelassen wird, dass man die Bibel als Gesamtheit betrachtet. Sekten nehmen einzelne Verse raus, reißen sie aus dem Zusammenhang und gründen auf diesen einzelnen Versen ihre Irrlehre. Das ist der Unterschied der Gemeinde Jesu zu einer Sekte. Und davor möchte Jesus uns bewahren. Wir kommen zum dritten Teil. Da heißt es, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wenn wir uns die Situation vor Augen führen, auf einem sehr hohen Berg, da äfft der Satan wie immer wieder nach, dass Gott auch immer wieder Glaubensmänner auf hohe Berge geführt hat. Aber auf diesem hohen Berg hat er ihm einen Blick gegeben, die Lust der Augen, alle Reiche dieser Welt, tolle Häuser, Villen, tolle Yachten, tolle Urlaube, tolle Gegenden, toll. Ich versuche es mal in unsere heutige Welt zu übertragen. Tolle Autos, toller Luxus, tolle Elektronik, tolles alles hier auf dieser Welt. Das alles hat er ihm gezeigt, ja, und gesagt, das will ich dir alles geben, wenn du mich anbetest. Und die Frage ist, wie konnte er das überhaupt anbieten, sowas? Das eine ist wieder, weil er Gott nachäffen wollte. Gott hat dem Sohn, Johannes 28, Vers 18, alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, nachdem er sein Siegeswerk vollbracht hatte. Und das Ganze wollte der Satan nachäffen, zum einen. Zum anderen hat er natürlich durch den Sündenfall, hatte Adam diese Herrschaft ein Stück weit verloren und sie war zum Teufel übergegangen, dass er Menschen verführt hat, dass er über diese Erde noch herrscht, aber nur befristet, wissen wir. Nur befristet wird er über diese Erde herrschen. Und das alles schmiss jetzt der Satan in die Waagschale und wollte Jesus damit versuchen, mit dieser ganzen vermeintlichen Lust der Augen, die so toll aussieht. Aber was sagt Jesus zu ihm? Weg von mir, Satan, denn es ist geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Einem ganz klaren Ziel, dem Vater gehorsam zu sein, nimmt Jesus die Bibel im Kontext, reißt sie nicht aus dem Zusammenhang und zeigt dem Satan ganz eindeutig auf, dass er der Verlierer ist. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Und da sehen wir, wie Gott ist. Jetzt war der Punkt gekommen, nach diesen drei Versuchungen war es soweit, dass Gott für den Sohn sorgte. Er hat den Versuchungen widerstanden, er hat 40 Tage gefastet und jetzt helfen ihm die Engel wieder zu Kräften, versorgen ihn, es geht ihm gut. Zusammenfassend, Jesus Sieg in der Versuchung, worauf basierte dieser Sieg? Wir haben gesehen, das erste Menschenpaar hat durch den Sündenfall verloren gegenüber dem Satan. Jesus selber hat der Versuchung widerstanden und hat bewiesen, dass er der ist, der dann als Erlöser den moralisch einwandfrei sündloses Wesen das einzige Opfer bringen kann, das Kraft allein hat und Fähigkeit, unsere Sünden zu vergeben. Das hat er bewiesen. Wir haben gesehen, wie der Teufel, mit welchen Waffen der Teufel angreift, wie er selbst mit dem Bibelwort kommen kann, wie er ihn im schwächsten Moment angreift und wie er letztendlich aber dann doch sich nicht verbergen kann und wir seinen Machtrausch sehen, dass er der Größte sein will. Er möchte angebetet werden. Und wir haben gesehen, dass Jesus selbst sich vom Geist Gottes leiten ließ und in der ganzen Begebenheit immer die Gemeinschaft zum Vater hatte und das Wort Gottes eins zu eins nahm, um den Versuchungen zu widerstehen. Die Frage stellt sich für uns natürlich abschließend, was hilft uns denn im Alltag? Was können wir tun? Und unser Herr Jesus ist zunächst mal unser Vorbild hier, denn das können wir mitnehmen, so wie er den Versuchungen widerstanden hat. Können und sollen wir es auch tun. Und was uns dabei helfen kann, ist einfach, dass wir immer wieder unseren Herrn Jesus betrachten, was er für uns getan hat und wie er uns liebt über alles. Und wenn wir diese Liebe erkennen, auf uns wirken lassen, dann erweckt es in uns auch eine Gegenliebe. Und diese Liebe, die ist der Barometer, dass wir dann auch im entscheidenden Fall, wenn der Versucher kommt, uns daran zurückerinnern, was hat Jesus für mich getan? Er ist am Kreuz für meine Sünde gestorben. Und dann haben wir die Antwort drauf. Ich liebe meinen Herrn und Heiland und ich möchte nicht sündigen. Ich möchte mich von der Versuchung nicht einfangen lassen. Denken wir an den Angelhaken. Nee, ich möchte nicht in diesen Haken kommen. Ich möchte bei Jesus bleiben. Ich fliehe vor dieser Versuchung. Jetzt muss ich gucken, wie der Name, wo ich den Namen finde. Der Theologe Lutzer hatte gesagt, unsere Antwort auf Versuchung ist wie ein Barometer unserer Liebe zu Gott. Je mehr du Jesus liebst, desto mehr verlieren die Vergnügen, die dir der Teufel anbietet, an Attraktivität. Lasst uns das beherzigen und umsetzen. Amen.